einer derer, die sich ganz explizit dafür eingesetzt haben, dass Homosexualität in der Gesellschaft nicht bestraft wird.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit Dr. Nikolaus Vostri vom Filmarchiv Austria. Anlass ist die aktuelle Filmreihe im Juli zur Ausstellung Weimar weiblich, Frauen- und Geschlechtervielfalt im Kino der Moderne von 1918 bis 1933, die noch bis 12. November 2023 im DFF in Frankfurt zu sehen ist. Die Ausstellung stellt eine Vielzahl weiblicher Filmemacherinnen aus verschiedenen Gewerken vor, die in den 1920er Jahren sehr aktiv waren. Kurzbiografien und Exponate, Filmausschnitte, Audioaufnahmen und Filmkritiken gewähren Einblick in ihr vielfältiges Schaffen und geben einem weitgehend unbekannten Kapitel des Weimarer Kinos Gesicht und Stimme. Das Kino des DFF stellt in diesem Monat zwei sehr aktive Filmfrauen aus der Weimarer Zeit vor: Luise Kolm-Fleck und Lidi Hegewald. Drei Filme der Produzentin Hegewald sind zu sehen, neben Das Recht auf Liebe und Mädchen am Kreuz, Regie Luise Kolm-Fleck mit ihrem Mann Jakob Fleck, auch der von Jane Bess geschriebene Die Erbschaft von New York. Regie führte da Wolfgang Neff. Hallo Herr Vostri.
Grüß Gott.
In der jungen Filmindustrie waren ja deutlich mehr Frauen auch hinter der Kamera gestalterisch tätig, als einem so bewusst ist. Zwei davon wollen wir uns heute näher ansehen, Luise Kolm-Fleck und Lidi Hegewald. Vielleicht erstmal ganz allgemein gefragt, was ist besonders an diesen beiden Frauen?
Besonders ist, dass sie nicht einfach nur tätig waren, sondern dass sie wirklich führend tätig waren. Die Luise Kolm ist eine derer, die die österreichische Filmindustrie gegründet haben und die im Grunde genommen eigentlich als Verantwortliche die Firma, die Wiener Kunstfirma, aufgebaut hat. Und auch bei der Lidi Hegewald, würde ich sagen, war das eine Frau, die ganz allein, sie war eine Witwe, eine ziemlich wichtige Produktionsfirma für die 20er Jahre wirklich hervorgebracht hat. Also zwei ganz ungewöhnliche Frauen.
Ja, es ist ja, also wie Sie es gerade sagen, beide eigentlich echt ein interessanter Lebenslauf, sehr, sehr selbstständig. Und Lidi Hegewald war noch dazu vollweise, heiratete dann früh einen Unternehmer, in dessen Firma sie sich technisch ausbilden ließ und baute dann ihr Kinounternehmen und ihre Filmproduktion auf. Das ist schon ungewöhnlich für die Zeit, oder?
Ja, ganz recht.
Und auch Luise Kolm-Fleck war ja eine tatkräftige Unternehmerin, zumindest was ich aus den wenigen biografischen Daten, die ich habe, herauslesen konnte. Hat sie ja auch, und Sie haben es gerade eben schon gesagt, ein Unternehmen aufgebaut und damit letztendlich auch die österreichische Filmindustrie. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, was Sie über Luise Kolm herausgefunden haben.
Die Luise Kolm hat begonnen, mit ihrem Mann gemeinsam eine Filmfirma aufzubauen. Sie gilt als die älteste und erste Filmproduktion. Das ist nicht ganz korrekt. Die älteste Filmproduktion war die Firma Saturn, die jedoch Herrenabendfilme hergestellt hat, die sehr lange in der Filmgeschichte mit einem schlechten Odeur behaftet, möglichst ignoriert wurden. Aber tatsächlich ist es so, dass die Wiener Kunstfilm eine Pionierleistung war. Wir sind um das Jahr 1910 und damals beginnt sich das Kino ganz nachhaltig zu verändern. Vom Kino der Attraktionen, den Kurzfilmprogrammen mit ihren fast emanzipativen Geschmacklosigkeiten, den Herrenabendfilmen und einer reichen Genrevielfalt, beansprucht nun das Medium Film quasi bürgerliche Dignität. Es gibt die große Kinodiskussion, die Reformdiskussion. Das bedeutet, das Moralische wird plötzlich sehr wichtig und die Dignität. Was ist das für eine Dignität? Man nimmt sich vom Theater Schauspieler, man nimmt sich berühmte Namen für die Drehbücher und man beansprucht einen Platz in der Kultur. Und die erste Gründung ist die erste österreichisch-ungarische Kinoindustriegesellschaft oder später dann unter dem viel prägnanteren und uns bekannten Namen der Wiener Kunstfilm. Luise Kolm macht das nicht allein, sie ist eine wunderbare Teamplayerin, aber sie ist im Grunde genommen die eigentlich Verantwortliche für die Filmherstellung. Ihr Mann selbst ist quasi Finanzier, bemüht sich, die finanzielle Basis zu schaffen, ist aber selbst in den Prozess der Filmherstellung nicht wirklich involviert. Luise Kolm wird als Regisseuse starten und sie wird den ganzen technischen Prozess beaufsichtigen. Und das war zu dieser Zeit ein ganz besonderes. Sie ist also auch technische Direktrice der Firma. Und das hat damals bedeutet, so um 1910, dass man nicht einfach nur das Filmmaterial bekommt, belichtet und dann ins Kopierwerk schickt. Es gab, müssen wir uns vor Augen halten, eigentlich keine Kopierwerke, die das professionell angeboten haben, sondern das geschieht alles in der Firma selbst. Sogar das Perforieren des Films. Man bezieht den Rohfilm, man perforiert ihn, man muss ihn reinigen, man belichtet ihn, man muss die ganze Entwicklung, also den ganzen technischen Prozess beherrschen. Und den hat sie ganz ausgezeichnet beherrscht, denn technisch sind die Produkte der Wiener Kunstfilm wirklich ganz ausgezeichnet.
Jetzt muss man vielleicht nochmal klarstellen, der Ehemann war ein Herr Kolm zu der Zeit und mit im Business war aber auch ein Herr Fleck, nicht wahr?
Ganz recht. Das heißt, der Herr Fleck, den sie später geheiratet hat nach dem Tod ihres Gatten, war derjenige, mit dem sie die Filme zumeist gemeinsam in Regie geführt hat. Und für uns schien es auch irgendwo schwierig zu sein, da eine eigene Handschrift der Luise Kolm oder die des Jakob Fleck irgendwo auszumachen. Aber gerade die Filme, die sie für die Lizzi Hegewald gemacht hat und jene mit einem wirklich emanzipativen Anspruch, sind so in der Lage, eine weibliche Perspektive zu zeigen, also wirklich atemberaubend. Also für mich ist das ziemlich klar, dass das die Handschrift Luise Kolms selbst und direkt ist.
Das Ehepaar Kolm-Fleck, also Jakob Fleck und Luise Kolm-Fleck, musste dann ja in den 20er Jahren Wien in Richtung Berlin verlassen. Wie ist es dazu gekommen?
Österreich hat ja für ein kleines Land eine ungewöhnlich aktive Filmindustrie immer gehabt. Allerdings auch typisch, sie wankt sozusagen von Krise zu Krise. Die Luise Kolm hat einen enormen Output. Die Firma leidet nicht unter dem Ersten Weltkrieg, ganz im Gegenteil, das ist generell so, mit dem Abschneiden der Distributionskanäle bekommt eigentlich die eigene Filmindustrie durchaus irgendwo einen großen Wachstumsschub, den kann sie nutzen. Sie produziert enorm Film und sie führt Regie bei erstaunlich vielen Filmen. Nach dem Ersten Weltkrieg wird sich das durch die Inflation fortsetzen können, weil die österreichische Inflation eine so galoppierende ist, dass man am Weltmarkt im Grunde genommen österreichische Produkte sehr billig platzieren kann. Als diese Blase dann platzt, trudelt die ganze österreichische Filmindustrie in die Krise und all die Investitionen, die getätigt wurden, Luise Kolm hat mit initiiert, dass die Wiener Kunstfilm eines der größten, zu dieser Zeit das größte europäische Atelier, einen riesigen Atelierkomplex errichtet. Und die finanziellen Verbindlichkeiten werden so groß, dass sie nicht mehr bedeckt werden können. Zudem kommt, dass in Österreich die Filmproduktion von über 100 Spielfilmen jährlich zusammenschrumpft auf ganz wenige. Nicht einmal 20, dann zeitweise nicht einmal 10. Das heißt, das ist eine derartige Krise, in der es absehbar ist, dass nicht viel Chance bleibt, Filme herzustellen. Und so geht sie, als eigentlich sehr flexible Frau, gemeinsam mit Jakob Fleck nach Deutschland und hat offenbar ein sehr enges Verhältnis zu Lizzi Hegewald. Weil sieht man sich die Hegewald-Produktionen an, wird man bemerken, dass die Hälfte, wenn nicht gar mehr als die Hälfte der Filme, die die Hegewald in den 20er Jahren herstellt, von Luise Kolm realisiert wurden. Das ist also sehr auffällig. Nicht einfach etwas dominanter, sondern wirklich ganz überwiegend die Hausregisseuse Lizzi Hegewalds.
Heißt die Lizzi oder Lidi?
Ah, Entschuldigung, Lidi. Ja. Die österreichische Verkleinerung passt dann, Entschuldigung.
kein Problem. In Berlin, also eben auch in Zusammenarbeit mit der Produzentin Lidi Hegewald, beginnt dann ja nochmal eine ganz neue Ära für das Ehepaar Kolm-Fleck, oder? Sie entwickelten einen ganz neuen Stil für sich. Was zeichnete diesen aus?
Das Interessante ist, der erste Film, den sie macht in Berlin, ist noch ganz geprägt von der Ästhetik der 1910er Jahre. Mit einem reichen Einsatz an Viragen, auch die Art des Erzählens ist noch sehr konventionell. Und so kannten wir eigentlich auch die Luise Kolm. Diese Periode war uns unbekannt. Wo wir dann wieder Quellen hatten, sind dann die frühe Tonfilmzeit bis 1938, bis in ihre Emigration. Und auch in der Emigration selbst hat sie einen Film hergestellt, ganz ungewöhnlich für die Emigration. Aber diese Phase war uns unbekannt und wie wir die Retrospektive geplant haben, weil sie einfach eine sehr wichtige Pionierin ist. Nach Alice Guy Blanchet ist sie die zweite Frau, die wirklich eigenständig gefilmt hat. Und im Unterschied zu Alice Guy hat sie über viele Jahrzehnte hinweg gearbeitet. Sie fängt in den Nullerjahren an. Sie dreht ihren letzten Film in Shanghai in der Emigration. Also wirklich eine einzigartige, lange Karriere. Und dieses ausgeblendete Fenster, das sie in der zweiten Hälfte der 20er Jahre gemacht hat, haben wir systematisch gesucht und konnten in französischen, dänischen Archiv und so weiter doch sehr viele Quellen finden. Und wir hatten gehofft, dass die, wie sie uns schien, etwas konservative Luise Kolm vielleicht doch einige andere Punkte hat. Wir waren, ganz ehrlich gesagt, nicht ganz gerecht mit ihr. Luise Kolm hat von Beginn weg sehr Anzengruber verfilmt. Ludwig Anzengruber, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, gehört dem Realismus an und seine Stücke sind durchaus kritisch der katholischen Kirche gegenüber, durchaus kritisch den sozialen Situationen. Das wird aber überdeckt, weil es im bäuerlichen Milieu angesiedelte Theaterstücke sind. Und dadurch haben sie so etwas wie einen Heimatfilmgeruch. Das wäre eigentlich ganz falsch. Aber die Filme sind durchaus statisch, durchaus brav. Und wir haben uns nicht erhofft, dass wir doch etwas anderes finden können. Und die Überraschung war wirklich so wie man sich's gewünscht hat, dass wir einen Film haben, der herausragend ist. Und den ersten, den wir da entdecken konnten, war Mädchen am Kreuz. Und es war total überraschend zu sehen, wie Luise Kolm nach dem Berliner Debüt in diesem Film bereits eine ganz eigenständige Sprache hat, wirklich in der Lage ist, die Avantgarde zu zitieren. Und das muss man auch dazu sagen. Sie kennt also wirklich das, was State of the Art war. Sie setzt das sparsam, sie setzt das sehr gezielt und nicht irgendwo nur des Effektes willen ein. Zum Beispiel Michael Kertész, Michael Curtiz, hat das auch wunderbar verstanden. Bei ihm ist das aber eher nur so wie eine stilistische Fingerübung. Bei Luise Kolm ist das wirklich etwas, was im Film seine Funktion hat. Das war mir das Erstaunliche, diese Behutsamkeit im Umgang mit den Mitteln und die erstaunliche Expressivität, die sie damit erzielt. Und der Film selbst, ein Thema über Abtreibung, ist in einer ganz erstaunlichen Weise umgesetzt. Die Vergewaltigungsszene, ich weiß nicht, 2 Minuten oder noch länger, zeigt so wirklich aus der Perspektive des Opfers, was da losgeht. Wie aus einem scheinbaren Spiel irgendwo die Bedrückung kommt und einem klar wird, in der Situation kommt man nicht raus und was geschieht. Es ist wirklich ganz erstaunlich. Seinerzeit ist das nicht ganz angenommen worden. Was die Kritik bemängelte, war zum Beispiel, dass der Täter sozusagen nicht glaubwürdig ist. Der Täter ist ein ganz zartes Gespinderl, also ein kleines Männchen, nicht der Stiernackige, den wir aus den Papstverfilmungen kennen, aus der Freudlosen Gasse, thematisch durchaus ähnlich, sondern es ist ein scheinbar zarter Mann. Und ich finde, ganz besonders deswegen wird etwas transportiert, dass nämlich Gewalt gegenüber Frauen nicht eine Sache von brutalen eigenen Individuen ist. Es ist eine strukturelle Gewalt. Es ist Teil dieser Gesellschaft und sie wird von allen Männern oder sie wird auch sozusagen von zarten Männern gemacht. Das passt sogar sehr, sehr gut in diesem Fall. Auch dieser Sadismus, der da drinnen steckt, es kommt so deutlich hervor, dass Vergewaltigung jetzt nicht allein einen sexuellen Aspekt hat, sondern wirklich auch einen Machtaspekt hat. Das war für uns wirklich atemberaubend, ganz überraschend und unerwartet. Das heißt, dass diese Luise Kolm eigentlich einen deutlichen Blick auf die Defekte der Gesellschaft hatte.
Ja, und damit nicht nur eine Frau war, die Regisseurin war und Filme gemacht hat, sondern auch eine Frau war, die sich Themen aus Sicht von Frauen angenommen hat, oder? Das hat sie auch noch in weiteren Filmen getan. Was für Themen hat sie sonst noch bearbeitet? Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen.
Was noch sehr beeindruckend ist, ein Film über Abtreibung. Und zwar, das Ungewöhnliche dabei, üblich, es gibt einige wenige Filme, die sich des Themas annehmen. Sie sind aber alle eigentlich grundsätzlich kritisch gegenüber der Abtreibung. Der Film, den Luise Kolm macht, Frauenarzt Dr. Schäfer, gibt ein sehr viel differenziertes Bild und kämpft auch dafür, dass Abtreibung möglich ist. Ganz erstaunlich. Oder einen Film wie Das Recht auf Liebe. Die Geschichte eines eines Mädchens sozusagen, das ist noch gar nicht wirklich Frau, das ist Jungfrau, einen viel älteren Mann heiratet, der durch den Krieg, im Ersten Weltkrieg, seine Potenz, seine Zeugungsfähigkeit und seine Sexualitätsfähigkeit verloren hat. Und der Film verhandelt die Frage, hat eine Frau, die quasi ohne zu wissen in eine Ehe geht, was Sexualität ist, was es bedeutet, irgendein Leben mit jemandem zu verbringen, hat sie ein Recht auf eine eigene Sexualität? Und auch hier beantwortet wird diese Frage ganz eindeutig mit einem Ja. Und was noch sehr interessant ist, dem Film ist vorangestellt ein Prolog mit Magnus Hirschfeld. Das ist natürlich der große Magnus Hirschfeld, einer der Pioniere der Sexualwissenschaft, einer derer, die sich ganz explizit dafür eingesetzt haben, dass Homosexualität in der Gesellschaft nicht bestraft wird, der sich für Toleranz und für Akzeptanz einsetzt und war natürlich zu dieser Zeit ein enorm politisches Signal. Magnus Hirschfeld hatte den ganzen Hass der Rechten auf seiner Seite. Ihn in einem Film, der sozusagen als Spielfilm, als ein gewisses Konsumprodukt in die Kinos kommt, ihn an den Anfang zu stellen, das war wirklich heftig. Das war schon ein deutliches Statement. Und das zeigt, dass diese Frau doch ganz auf der Höhe der Zeit war und das, was wir teilen, einfach Toleranz in der Gesellschaft schon sehr, sehr früh gelebt hat. Und das ist interessant, Luise Kolm, als sie nach Berlin kommt, ist sie ja schon älter. Das heißt, das ist eine Frau, die diesen Aufbruch nach dem Ersten Weltkrieg schon als eine Mutter mit erwachsenen Söhnen und so weiter erlebt. Und dennoch zeigt sie so eine erstaunliche Flexibilität und Offenheit.
Beide Filme sind in der Filmreihe im Juli im Kino des DFF zu sehen. Das ist bestimmt eine gute Gelegenheit, sie auf der großen Leinwand anzuschauen. Der Nationalsozialismus brachte ja dann für Hegewald wie für Colm Fleck eine Zäsur. Was ist genau passiert?
Colms zweiter Mann, Jakob Fleck, ist sozusagen in der Diktion der Nationalsozialisten ein Volljude. Er kommt aus dem Osten der österreichisch-ungarischen Monarchie. Er wird Zeit seines Lebens nur sehr gebrochen Deutsch sprechen. Das ist ihm deutlich anzumerken. Und das ist etwas, was in Wien, das ja einen enormen Antisemitismus hatte, etwas, was natürlich auch ein gesellschaftlicher Makel ist, einer, den Luise Kolm in keiner Weise gestört hat und die zu ihrem Mann gestanden ist. Sie gehen zurück nach Wien, sie arbeiten in Wien weiter und werden dann natürlich 38 von Hitler eingeholt. Und zwar in einer ganz fürchterlichen Weise. Jakob Fleck kommt nach Dachau, er kommt ins KZ und es ist seine Gattin, die im Grunde genommen rettet. Natürlich legt man ihr nahe, sich scheiden zu lassen. Natürlich versucht man ihr sozusagen die Rutsche zu legen. Aber das macht sie nicht. Sie kämpft um ihren Mann, sie bringt ihn tatsächlich aus dem Konzentrationslager und geht mit ihm so quasi im letzten Moment, und der letzte Moment in die Emigration hat bedeutet, der Krieg ist bereits ausgebrochen gewesen, das heißt eine sehr brisante Situation, es haben sich die Judenmaßnahmen enorm verschärft und das letzte Türlchen ist quasi mit der transsibirischen Eisenbahn über das noch nicht angegriffene Russland, also der Sowjetunion, mit der ja Deutschland noch ein Abkommen hat, das es momentan in diesem Moment noch respektiert. Und das ist die letzte Möglichkeit. Sie ist also eine der letzten, die den Weg in die Emigration mit ihrem Mann schaffen.
Nach Shanghai,
ne? Nach Shanghai, was ja auch eine Situation, die sich im Laufe des Krieges immer mehr dramatisiert mit der japanischen Besetzung und aufgrund der engen politischen Verflechtung mit Nazi-Deutschland werden auch dort Judenmaßnahmen gesetzt. Aber es gelingt ihnen, den Krieg zu überleben und Luise Kolm hat hier auch einen Teil ihrer Familie, also ihre Söhne und Enkelkinder, sie kehren zurück und dem Kopf voller Projekte, aber die österreichische Nachkriegsgesellschaft ist eine andere und sie kann nicht wirklich Fuß fassen und man muss auch sagen, sie ist auch schon sehr alt und sie kommt gerade 1947, als sie zurück hat, im Grunde genommen in eine enorme Krisenzeit auch in Österreich für die Filmproduktion. Also das ist auch mit ein Grund.
Ja, sie ist dann schon Mitte 70, glaube ich, ne?
So ist es, ja. Das heißt, wäre von Haus aus schwierig, da noch anzuknüpfen an eine Filmkarriere.
Sie haben ja das Werk Luise Kolm Fleck auf der Viennale 2019 mit neuen Restaurierungen und Digitalisierungen vorgestellt. Wie hat man sich die Recherchen hierzu vorzustellen? War es schwierig, etwas herauszufinden, beziehungsweise die Filme auch wieder auszugraben, wieder zu entdecken? Und können wir mit weiteren Entdeckungen zum Werk Konflex rechnen, werden noch weitere Filme digitalisiert werden.
Das ist eine der schönen Dinge, dass zwar das filmkulturelle Erbe der Stummfilmzeit, das ja systematisch vernichtet wurde, nachdem der Tonfilm gekommen ist. Der Tonfilm hat dem Stummfilm dieses böse Wort stumm aufgepresst, was ja nicht stimmt. Der Film ist immer in einem Präsentationskonzept mit Musik, mit Ton, mit dialogischen Formen präsentiert worden. Aber das große Problem war, mit dem Tonfilm kann man Filme der Stummfilmzeit nicht mehr auswerten. Und das letzte, Film ist ein kapitalistisches Produkt, und die letzte Auswertungsmöglichkeit war das Recycling, das Zerstören des Filmes, indem man das Silber rückgewinnt, indem man aus dem Support einen Kunststoff wiedergewinnt, das Zelluloid, das ein sehr vielfältig verwendbarer Kunststoff ist. Das ist das Ende dieser Filme. Drum ist es weltweit zu 90% verloren gegangen. Aber dennoch ist es so, dass immer wieder Filme auftauchen oder immer wieder Fragmente identifiziert werden. Also ich bin zuversichtlich, dass wir sicher noch weitere Filme entdecken werden. Ob es uns möglich sein wird, wirklich so einen atemberaubenden Film wie diese Trilogie sozusagen, diese drei Filme, die sich gesellschaftlich so deutlich exponieren. Vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ist es schon ein Glück, dass wir diese haben, die wir gefunden haben. Und das hat die Retrospektive dann auch wirklich sehr erfolgreich gemacht. Wir haben nicht nur eine interessante Persönlichkeit dokumentiert, sondern wir konnten auch Werke zeigen, die es wirklich wert sind, gezeigt zu werden.
Und die jetzt auch künftig wieder gezeigt werden können, weil sie digitalisiert sind. Ne?
Und was man generell leider sagen muss, wir sind blind auf diesem Auge, also dass man sich wirklich ganz bewusst Frauen und ihr Schaffen hervornimmt, das ist ja eigentlich etwas sehr Kurzes. Es ist ja eine dünne Haut, die in dieser Gesellschaft ist sozusagen. Also glaube ich, dass man in der Richtung auch noch einiges mehr zutage fördern wird.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war mein Gespräch mit Dr. Nikolaus Wostri vom Filmarchiv Austria. Anlass ist die aktuelle Filmreihe zur Ausstellung Weimar weiblich, die im Juli die Filmemacherinnen und Produzentinnen Luise Kolm-Fleck und Lili Hegewald vorstellt. Den Link zur Filmreihe findet ihr im Beschreibungstext. Wenn ihr mehr über das Kino der Weimarer Republik und darüber erfahren wollt, welche Rollen Frauen im Kino der 1920er Jahre vor und hinter der Kamera spielten, bleibt dran. Wir werden hier in den nächsten Monaten noch viele spannende Themen beleuchten. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.